Herr Neumann, ich habe gerade geguckt und nochmal mit der senatorischen Behörde darüber geredet heute. Ich habe geguckt, wir haben uns tatsächlich getroffen beim Bremer Innensenator Ulrich Meurer vor geschlagenen 8 Jahren. So lange ist das jetzt schon her. Die Pressesprecherin staunte selbst. Ich weiß nicht, ist nach diesem Gespräch, das war ja kurz nach dem sogenannten Terrorwochenende, als hier ein Anschlag befürchtet wurde mit schweren Waffen. Sie können sich vielleicht erinnern, hier vom Pressehaus standen auch Polizisten mit Maschinenpistolen, um uns zu beschützen. Ist eigentlich im Nachgang noch was gekommen? Haben Sie da als Berater, sind Sie aktiv gewesen? Weil damals galt Bremen ja als Salafistenhochburg. Das war auch ein Grund Ihres Besuches damals.
Ja, ja, genau. Aber dieser, ich habe mit, um ehrlich zu sein, die Lage in Bremen nicht mehr ganz so intensiv verfolgt. Aber es wurde ja ein Verein verboten. Und das hat schon ein bisschen zur Beruhigung geführt. Und es hat natürlich in der Zwischenzeit auch so eine Art Generationswechsel stattgefunden. Das heißt, einige der Leute, die vor 10 Jahren oder 8 Jahren aktiv waren, sind es jetzt nicht mehr oder sind jetzt woanders. Also es hat sich schon ein bisschen beruhigt in Bremen, glaube ich. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich habe mich da in den letzten paar Jahren jetzt nicht mehr so intensiv damit beschäftigt.
Muss man denn eigentlich immer noch befürchten, dass aus diesen Vereinen heraus, wir haben ja hier einen weiteren, das ist der IKZ am Breitenweg, der ist damals auch durchsucht worden, dass aus diesen Vereinen heraus tatsächlich Anschläge geplant und verübt werden? Oder ist es jetzt doch eher ein Phänomen von Einzeltäterinnen und Einzeltätern, wobei Täterinnen streiche ich jetzt mal von Einzeltätern, wie wir das zuletzt in Solingen und München erlebt haben?
Ja, das hat sich schon ein bisschen geändert. Also ich glaube, diese Vereine oder radikale Moscheen, wie wir das vor 10 Jahren hatten, das war ja vor 10 Jahren sozusagen der Nukleus oder der Knotenpunkt für viele dieser Aktivitäten, vor allem Ausreiten nach Syrien, zum Teil auch Anschlagsplanungen. Das ist wahrscheinlich weniger wichtig und weniger bedeutend geworden, weil auch erstmal weil es für diese Vereine und radikalen Prediger und Moscheen viel schwieriger geworden ist, zu operieren. Und die werden natürlich sehr genau auch beobachtet. Da hat sich schon vieles ins Internet auch verschoben, so dass es eigentlich nicht mehr so einfach ist, jetzt genau zu sagen, an welchem Ort bestimmte Aktivitäten sich konzentrieren werden.
Sie sprechen, ja.
Hat es schwieriger gemacht für Dschihadisten, so Cluster oder so richtige Häufungen oder so richtige Szenen zu etablieren. Aber es hat natürlich auch für die Sicherheitsbehörden bedeutet, dass es natürlich in gewisser Weise noch schwieriger geworden ist, die Leute zu finden und zu identifizieren, weil man nicht genau weiß, wo die sitzen. Also hat Vor- und Nachteile, ne, was sich seitdem durch diese Verlagerung ins Internet auch verändert.
Sie sprechen in dem Zusammenhang von den sogenannten TikTok-Dschihadisten. Ein Kollege von Ihnen, den ich nicht mit Namen kenne, ich habe in der FAZ was von ihm gelesen, Hugo Micheron, kennen Sie den?
Hugo Micheron, ja, den kenne ich gut.
Ja, der geht so weit, dass er sagt im Interview mit der FAZ vor ein paar Tagen, man sollte TikTok verbieten. Das wäre wirkungsvoll. Gehen Sie auch so weit?
Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, dass viele Aktivitäten ganz klar sich auf den sozialen Medien abspielen und dass auch Radikalisierung dort passiert. TikTok ist ein Symbol. Aber im Prinzip das, was TikTok macht, machen andere Plattformen auch. Das Problem bei diesen Plattformen ist ja, dass erstens im Falle von TikTok es sich ganz stark an sehr, sehr junge Menschen richtet, Teenager in vielen Fällen. Und zweitens, dass die halt sehr, sehr stark diese algorithmische Amplifizierung betreiben. Das bedeutet, dass wenn du einmal in der Praxis bedeutet das, wenn du einmal auf einen Islamisten draufklickst, nimmt das Programm an, dass du an Islamisten interessiert bist und spielt dir dann nur noch Islamisten ein. Und du gerätst dann dadurch sehr, sehr schnell in eine Blase rein, wo du im Prinzip immer nur die gleichen extremen Ansichten vorgespielt bekommst. Und du bekommst dein Netzwerk noch mitgeliefert. Du musst dir die Leute gar nicht mehr suchen. Die werden dir von der Plattform vorgeschlagen. Das heißt, es ist heutzutage einfacher denn je, auf diesen Plattformen in diese Filterblasen reinzugeraten und dadurch quasi zu einer Art, jemand anders hat das mal gesagt, zu einer Art islamistischen Wutbürger zu werden. Du klickst einmal auf irgendwas drauf, was mit Palästina zu tun hat, und dann hast du in 0, nichts hast du im Prinzip nur noch einen nicht enden wollenden Strom von Grauen und Leid und Islamismus und Dschihadismus, der dich natürlich betroffen macht und der dich auch wütend machen kann und der auch dazu beitragen kann, dass du dann radikalisiert wirst. Das ist das Problem mit diesen sozialen Medien, nicht nur mit TikTok, aber auch mit TikTok. Und deswegen schlage ich schon vor, dass man viel strenger mit diesen sozialen Medienplattformen sein muss. Die machen das ja, weil sie daraus ein Geschäft machen. Aber sie im Prinzip nicht genug in die Pflicht genommen werden für die sozialen Kosten und gesellschaftlichen und politischen Kosten, die ihr Geschäft verursacht. Und deswegen bin ich schon dafür, dass man da viel strenger ist. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, ganze Plattformen zu verbieten. Und selbst wenn das möglich wäre, glaube ich, dass es dann schnell Nachfolger gäbe, die ein ähnliches Geschäftsmodell aufbauen.
Ja, im Moment wird ja insbesondere mit Gaza, mit dem Geschehen in Gaza, Stimmung geschürt in den sozialen Medien. Das sehe ich richtig, ne?
Richtig, also das sage ich ja auch in meinem Buch, das glaube ich schon, der 7. Oktober 2020 so eine Art Kristallisationspunkt war. Also viele Trends, das Internet hat ja nicht am 7. Oktober letztes Jahr angefangen, aber die viele Trends haben sich an diesem Punkt schon verstärkt. Und dieser 7. Oktober 2023 und die nachfolgende Militärkampagne der Israelis war schon so eine Art Katalysator, ein riesiger Mobilisierungsschub, eine Bewegung, die eigentlich bis zum 7. Oktober nicht so recht wusste, was als nächstes kommen soll. Da hat jetzt plötzlich wieder ein Projekt und radikalisiert auch wieder neue Leute. Also diese Bewegung, diese dschihadistische Bewegung der IS, war ja 21, 22 war der ja im Prinzip vom Aussterben bedroht. Und jetzt plötzlich kommen wieder neue Leute hinzu. Jetzt plötzlich ist es auch wieder ganz einfach für den IS zu argumentieren, dass man kämpfen muss. Und da ist dann der 7. Oktober so eine Art Scheidepunkt gewesen oder Katalysator, der das aus Sicht des IS wieder in die richtige Richtung gedreht hat.
Sie sprechen ja von Wellen, Ihre Kollegen von Ebbe und Flut. Wenn man mal in diesem Bild bleiben möchte, wo sind wir denn im Moment sozusagen im Gezeitenkalender?
Ja, das ist jetzt die Bremer Version, ja.
Ja.
Es stimmt schon. Also ich argumentiere, wir hatten zwei ungefähr 10-jährige Wellen in Westeuropa mit dem Dschihadismus. Die erste hat am 11. September 2001 begonnen, Höhepunkt Mitte der Dekade mit großen Anschlägen in London, Madrid und anderen Orten. Es hat sich dann Ende der Dekade erschöpft, aber ging wieder los mit dem Syrien-Konflikt 2011, wo dann viele Leute ins sogenannte Kalifat gefahren sind, aber wo es dann eben auch wieder Mitte der Dekade zu großen Anschlägen kam in Paris, Brüssel, Berlin, London, Manchester, Nizza, Barcelona, Stockholm und so weiter. Auch das ist im Prinzip wieder abgeflacht am Ende der Dekade nach dem militärischen Sieg über den IS in seinem Kernland in Syrien und im Irak. Und auch da haben dann viele wieder gedacht, das ist eigentlich vorbei, das mit dem IS hat sich erledigt. Und jetzt hat man schon das Gefühl, seit dem 7. Oktober letzten Jahres geht das wieder richtig los. Die Einschläge werden häufiger, sie kommen näher. Und ich habe ja in diesem Buch mit meinen Kollegen mal gezählt, wie viele versuchte und durchgeführte Anschläge es seit dem 7. Oktober in Westeuropa gab. Wir kommen mittlerweile auf eine Zahl von 30. Also 30 durchgeführte und versuchte Anschläge. Und das ist verglichen mit 2022 eine Erhöhung um das Vierfache. Also die dschihadistische Aktivität hat in den letzten 11 Monaten wieder ganz dramatisch zugenommen. Und das ist eigentlich schon typisch für den Beginn einer Welle. So die ganz großen Anschläge kommen dann erst zwei, drei Jahre nach Beginn der Welle, aber man hat schon das Gefühl, dass jetzt wieder was beginnt. So ähnlich wie bei der ersten, bei der zweiten Welle.
Ist es nicht, Herr Neumann, eine Falle, wenn man den Dschihadismus nur dann aufmerksam beobachtet, registriert, wenn es wieder Anschläge gibt? Müsste man nicht eher sagen, der Dschihadismus ist da, der ist immer da, der wird immer bleiben, der hat nur unterschiedliche Erscheinungsformen. Mal gibt es Anschläge, mal wird in anderer Weise für diese Propaganda gekämpft?
Ja, das ist ganz richtig. Es ist ja auch nichts im Prinzip passiert in den letzten 20 Jahren, um, sage ich mal, die politischen Ursachen dieses Phänomens oder dieser Bewegung zu lösen. Und insofern muss man davon ausgehen, dass es auch immer wieder Anhänger für diese Bewegung geben wird. Was Sie beschrieben haben, wäre mein Vorschlag, dass man sich um diese Gefahr kümmert, auch wenn es mal keine Anschläge gibt. Aber das ist eben leider nicht die politische Logik. Die politische Logik ist, dass man sagt, okay, es gibt keine Anschläge, die Gefahr ist vorbei. Und wenn es dann einen Anschlag gibt, dann ist man erschreckt, dann ist man panisch und dann sagt man, jetzt müssen wir unbedingt was tun. Und mein Vorschlag auch in diesem Buch ist eben, lasst uns was tun, wenn noch kein Anschlag passiert ist, damit der Anschlag nicht passiert. Also eine Art präventive Logik, aber das ist eben politisch immer sehr schwer zu vermitteln, weil natürlich in dem Moment, wo die Anschläge mal etwas nachlassen, die Leute sagen, die Gefahr ist vorbei, warum geben wir überhaupt für die Bekämpfung dieser Gefahr noch Geld auf? Und genau das war ja das Argument 2021, 2022, wo dann auch viele argumentiert haben, wir müssen eigentlich so diese Präventionsetats wieder zurückschrauben. Andere Gefahren sind jetzt viel größer geworden. Das hat ja auch zum Teil gestimmt. Russland ist eine große Gefahr, ja. Aber das bedeutet eben nicht, dass man andere Gefahren total vernachlässigen sollte oder dass man sagt, bloß weil jetzt Russland ein Feind ist, ist der Dschihadismus kein Feind. Das hat ja, das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt etwas zu tun.
Ja. Herr Neumann, weil Sie eben sagten, politische Ursachen des Dschihadismus, welche sind das denn für Sie?
Naja, das ist im Prinzip erstmal eine Region, der Nahe Osten, der nach wie vor sehr unfriedlich ist und wo es viele Konflikte gibt, die nach wie vor aktiv sind und wo es keine Lösung gibt. Ja, der Nahostkonflikt Israel-Palästina ist ungelöster denn je zuvor. Konflikte mit dem Iran, in anderen Teilen des Nahen Ostens, die gibt es nach wie vor. Da ist ja nichts gelöst worden. Der IS ist besiegt worden, aber die Bruchlinien, aus denen er Zustimmung schöpft, die gibt es nach wie vor. Aus Afghanistan ist der Westen abgezogen in einer sehr chaotischen Weise, aber in Afghanistan brodelt es nach wie vor. Und wir haben jetzt wieder einen IS-Ableger, ISPK heißt der, IS Khorasan, der dort zu Hause ist und der aktiv jetzt auch wieder Westeuropa bedroht. Mhm. Und natürlich auch in Westeuropa selbst haben wir nach wie vor natürlich Konflikte, haben wir eine Situation, wo junge Menschen muslimischen Glaubens oftmals unzufrieden sind, Identitätskonflikte haben und ansprechbar werden für diese Ideologie und wo wir nach wie vor Probleme mit Integration haben und auch Probleme mit Radikalisierung. Auch daran hat sich eigentlich im Prinzip nichts geändert. Deswegen, also diese Meta-Ursachen, die Mega-Ursachen des Dschihadismus, die sind nach wie vor da. Manchmal ist es eben akuter, manchmal weniger akut und manchmal ist der IS oder andere Organisationen sind erfolgreicher darin, Leute anzusprechen und manchmal weniger. Aber dass da ein Potenzial lauert für die, daran besteht kein Zweifel.
Wir haben gerade gemeinsam festgestellt, dass immer erstmal was passieren muss, bevor die Politik das auf ihren Zettel nimmt, das Problem des Dschihadismus. Jetzt hatten wir den Messeranschlag von Solingen, bei dem 3 Menschen getötet wurden. Wie beurteilen Sie die Reaktion? Wie beurteilen Sie das, was der Staat jetzt unternimmt?
Naja, einiges ist durchaus positiv. Also zum Beispiel haben wir in NRW, in Nordrhein-Westfalen, haben wir Verabschiedung gehabt eines Sicherheitspakets, eines sehr umfangreichen Sicherheitspakets mit vielen sehr sinnvollen Maßnahmen. Und das würde man sich in anderen Bundesländern auch oder ähnlich wünschen.
Was sind das für Maßnahmen zum Beispiel?
Naja, das ist also zum Beispiel auch etwas, was ich gefordert habe, dass dass man viel, dass die Sicherheitsbehörden virtuelle Agenten viel stärker einsetzen müssen. Ja, also das ist im Prinzip die virtuelle Version des Undercover-Polizisten, der die radikale Moschee infiltriert hat. Wenn eben jetzt viel Radikalisierung im Internet stattfindet, dann muss man mit virtuellen Agenten im Prinzip auch undercover in diese Chaträume reingehen, bei Telegram und woanders. Und auch diese infiltrieren, genauso wie man früher vielleicht die radikale Moschee infiltrierte. Das macht Deutschland viel zu wenig. Und man muss natürlich auch sich, und das haben wir vorhin schon angesprochen, man muss natürlich auch viel offensiver und strenger auch sein mit den sozialen Medienplattformen und die, wenn notwendig, eben dazu zwingen, Dschihadisten und dschihadistische Propaganda von ihren Plattformen zu verbannen. Und man muss natürlich auch viel mehr tun im Bereich Flucht und Asyl. Ja, die Tatsache ist, in Deutschland seit 2016, die Attentäter und mutmaßlichen Attentäter, die wir gesehen haben, sind sehr überdurchschnittlich Asylbewerber gewesen. Ich würde schätzen, ungefähr 70% der mutmaßlichen Terroristen und Attentäter in Deutschland seit 2016. Und das ist natürlich schon ein Problembereich. Die Tatsache, dass die Asylverfahren sehr ungeordnet sind, zum Teil sehr chaotisch sind, Situationen schaffen, wo Menschen jahrelang ohne Perspektive und ohne Tätigkeit, ohne Arbeit in diesen Unterkünften sitzen, zum Teil Abschiebebescheide bekommen, die dann nicht durchgeführt werden. Da kann man sich als Radikalisierungsforscher nur vorstellen, was da alles psychologisch ausgelöst wird in den Köpfen, was die Leute dann auch ansprechbar macht für den IS. Also die Tatsache, dass wir ein sehr ungeordnetes Verfahren haben in diesem Land, ist für mich auch mit ein Grund dafür, warum sich Leute radikalisieren. Und die radikalisieren sich ja hier in Deutschland. Also das ist ja auch ein wichtiger Faktor, dass fast alle der Flüchtlinge und Asylbewerber, die in Europa zu Attentätern wurden, sind nicht als Terroristen gekommen, sondern die haben sich in Europa radikalisiert. Und dass man da in diesem Bereich nochmal stärker dran geht mit Prävention, mit Frühwarnsystemen, auch mit Beobachtung und Repression, das ist zwingend notwendig. Also das zeigt auch die Empirie und das zeigen auch die Zahlen. Wer hat Attentate verübt? Solingen, dann hatten wir Mannheim, dann hatten wir natürlich den Breitscheidplatz in Berlin. Da hatten wir einige verschiedene Attentate zwischendrin und das war in fast allen Fällen, waren das Leute, die als Flüchtlinge in Deutschland waren oder im Asylverfahren waren. Also da muss man auch schon so ehrlich sein und sagen, das ist eine Risikogruppe. Und da steckt ja auch was Gutes drin, insofern, als dass man sagt, okay, das sind nicht alle Muslime in Deutschland, ja, die da dschihadistisch aktiv waren. Wir haben ganz, ganz wenige Fälle von Menschen mit türkischen Wurzeln, die in diesen dschihadistischen Netzwerken auftauchen. 50% der Muslime in Deutschland haben türkische Wurzeln. In dschihadistischen Netzwerken finden sie fast überhaupt keinen. Ja, also es ist nicht der Islam per se. Das ist ja auch immer so ein Ding. Ja, der Islam. Nein, es sind eben nicht alle Muslime, gleichermaßen ansprechbar sind für diese Ideologie. Es sind Leute in bestimmten Risikogruppen und Asylverfahren, der Bereich Flucht und Asyl, das scheint eine Risikogruppe zu sein.
Ist das nicht genau die Krux, was Sie eben ansprachen und auch die Gefahr, dass aus einer Abwehr des islamistischen Terrors oder auch des Islamismus als Radikalität eine Islamfeindlichkeit wird?
Genau, das ist ja auch das, was der IS will im Prinzip. Der IS möchte ja, die Ideologie hat es überhaupt nicht geändert. Ideologie ist immer noch dieselbe. Der IS möchte einen globalen Religionskrieg. Er glaubt, dass der Islam angegriffen würde vom Westen, von den Christen und den Juden und dass er sozusagen die Speerspitze des Islams ist. Und deswegen ist es ihm auch recht, wenn Leute islamfeindlich sind in westlichen Gesellschaften, denn das ist ja genau die Art von Polarisierung, die der IS hervorbringen möchte und die er verschärfen möchte. Er möchte, dass Muslime in westlichen Gesellschaften sich nicht als Teil dieser Gesellschaften begreifen, weil dann werden sie ansprechbarer für die Ideologie des IS. Wenn sie merken, in Deutschland werde ich nicht akzeptiert als Muslim, dann bedeutet das, dass ich Deutschland bekämpfen muss. Genau die Botschaft, die der IS jungen potenziellen Rekruten erzählt. Und das wird natürlich umso einfacher und verfängt umso mehr, je mehr man selbst das Gefühl hat, man gehört nicht dazu und man lebt in einer Gesellschaft, die einem feindlich gegenübersteht, weil man selbst Muslim ist. Und deswegen sage ich auch immer, wir müssen es schaffen, dieses Phänomen zu bekämpfen, ohne in die Falle des IS zu tappen. Und das ist die Falle, dass man alle Muslime über einen Kamm schert und sagt, das ist alles islamischer Staat.
Da kann ich Ihnen komplett folgen. Es gibt allerdings einen anderen Pol in dieser Diskussion. Sie zitieren dazu in Ihrem Buch den französischen Publizisten Guillaume Fay. Der spricht von einer Kolonisierung Europas, Stichwort Überfremdung, Migration und Demokratie als Invasion von unten. Wie geht man mit solchen Szenarien um? Also der französische Publizist, den Sie zitiert haben in Ihrem Buch, Herr Fay, oder ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, F-A-Y-E.
Genau.
Wie geht man mit solchen Szenarien um? Denn also meine Erfahrung ist auch, viele Menschen nehmen das durchaus als realistisch wahr. Sie haben eigene Erfahrungen, mit denen das gedeckt wird. Wie geht man damit um?
Deswegen sage ich gerade auch so, ich habe jetzt vor einer Woche in Nordrhein-Westfalen vor den Grünen gesprochen, ja. Und da ging es auch um dieses Sicherheitspaket, vor zwei Wochen war das schon. Und da muss man, denen erkläre ich das immer so, ich sage, Leute, euch als linke Politiker, euch ist es doch wichtig, dass der Rechtsextremismus nicht stärker wird. Und die Tatsache, die empirische Tatsache ist, jedes Mal, wenn in Europa ein dschihadistischer Anschlag passiert, heißt der politische Gewinner dieser Art von Terrorismus sind die Rechtsextremen. In allen Ländern, wo es dschihadistische Anschläge gab, haben bei den darauffolgenden Wahlen rechtsextreme oder rechtspopulistische Parteien dazugewonnen. Und es ist ganz offensichtlich so, dass diese Arten von Extremismus, dass die sich gegenseitig hochschaukeln und dass die voneinander profitieren. Und das heißt, wenn ihr als linke Politiker den Rechtsextremismus stoppen wollt und wenn ihr den bekämpfen wollt, dann müsst ihr auch diese Art des Terrorismus bekämpfen. Ja, dann müsst ihr auch den Dschihadismus bekämpfen, denn der Dschihadismus ist der Brandbeschleuniger für Leute wie Guillaume Fay, die argumentieren, im Prinzip sind alle Muslime so wie der IS. Ja? Das argumentieren die ja und das wird jedes Mal bestätigt in den Augen vieler Leute. Das ist natürlich eine falsche Wahrnehmung, aber in den Augen vieler Leute wird das jedes Mal bestätigt, wenn es einen Anschlag eines jungen Muslimen im Namen des IS gibt. Deswegen muss es eigentlich ein Herzensanliegen jedes Linken und jedes liberalen Demokraten sein, diese Art von Terrorismus genauso zu bekämpfen wie den Rechtsextremismus, denn diese Art von Terrorismus stärkt den Rechtsextremismus. Das ist meine Botschaft gerade auch an Leute, die rechts der Mitte, die brauche ich nicht überzeugen davon, dass es wichtig ist, den Dschihadismus zu bekämpfen. Aber die Leute gerade Mitte links, die sich selbst als Liberale und als Linke verstehen, die zögern ja manchmal ein bisschen und sagen, ja, wir müssen da vorsichtig sein. Nein, eigentlich muss man da gar nicht vorsichtig sein. Eigentlich ist das genauso wichtig, wie es ist, den Rechtsextremismus selbst zu bekämpfen. Das müsste im Interesse aller sein. Derjenigen, denen die liberale Demokratie am Herzen liegt, diese Art von Terrorismus.
Sie sprechen in dem Zusammenhang vom kumulativen Extremismus, ne? Rechtsextreme und Dschihadisten, die sich quasi gegenseitig hochschaukeln und sich auch gegenseitig brauchen, quasi als Referenzfläche für den eigenen Terror. Das ist im Grunde eine doppelte Gefahr, ne?
Genau, das ist genau das Phänomen des kumulativen Extremismus. wo man sozusagen die Extremisten der anderen Seite als Karikatur verwendet für die Bevölkerung insgesamt. Und wo man sagt, schaut euch die an, die Muslime, die sind doch wieder hier.
Ja.
Und wo der IS sagt oder wo Rechtspopulisten sagen, schaut euch die Rechtspopulisten oder Rechtsextremisten an, die sprechen nur aus, was eigentlich die Mehrheit denkt. So schaut es sich das gegenseitig hoch. Es entsteht Polarisierung und am Ende ist von der Mitte der Gesellschaft nichts mehr übrig. Und dann stirbt die liberale Demokratie. Und das ist natürlich, das ist das, was mich eigentlich antreibt, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also ich bin Forscher natürlich, Wissenschaftler, versuche so neutral wie möglich zu sein, aber ich bin auch ein Bürger Europas und möchte eigentlich ganz gerne, dass liberale Demokratie bestehen bleibt. Und diese Art, beide Arten von Extremismus, ich habe letztes Jahr ein Buch über Rechtsextremismus geschrieben, beide Arten von Extremismus bedingen einander, treiben sich gegenseitig hoch und tragen beide auf unterschiedliche Art und Weise zur Vernichtung oder zur Bedrohung für die liberale Demokratie.
Zumal sie ungeheure Schnittmengen haben, ne? Frauenverachtung, Antisemitismus, Ablehnung der liberalen Demokratie, Homophobie, Mythos eigener Überlegenheit und. Im Grunde sind das Brüder im Geiste, ne? Kann man fast sagen.
Lehnen halt beide alles ab, was eine liberale Gesellschaft liberal macht. Und da sind sie sich im Prinzip durchaus einig, auch wenn sie natürlich in unterschiedliche Richtungen wollen. Aber es ist auch kein Zufall, dass die ganz extremen Rechten, die sind gar nicht im Prinzip gegen den Islam. Die sagen halt nur, ja, die bewundern sogar zum Teil den Islam. Die sagen, der Islam ist toll, weil das ist eine ganz starke Identität und die ist auch brutal und so weiter. Die hat auch ihren Platz, nur halt nicht hier.
Ja.
Wir bewundern den Islam, aber der sollte dahin zurückgehen, wo er hingehört, in seinen eigenen Kulturraum und nicht bei uns sein. Die so Leute wie der Götz Kubitschek und so, ne, oder Martin Sellner, die sind nicht unbedingt islamfeindlich per se, sondern die sagen halt, Islam hat durchaus seine Berechtigung, ist eine starke Kultur, aber sollte halt in ihrem Kulturraum existieren und nicht bei uns.
Herr Neumann, zuletzt nochmal zu Ihrer Wellentheorie. Sie sagten vorhin, es könnte sein, jetzt nach den ersten Anschlägen, dass es in 2-3 Jahren dann nochmal richtig heftig wird. Muss ja aber nicht so kommen. Ihre Kollegen sprechen, das ist so der Terminus der offiziellen Stellen, auch von einer abstrakt hohen Gefahr. Würden Sie das teilen?
Naja, also...
Wobei sie jetzt ja schon konkret geworden ist, Entschuldigung.
Ja, genau. Also das hat sich ja schon materialisiert, wenn man so möchte. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Gefahr deutlich höher ist als vor einem Jahr noch. Also im letzten Jahr hat sich deutlich erhöht und wir hatten ja auch schon Anschläge in Deutschland. Meine Befürchtung ist eben, dass es nicht dabei bleibt, dass wir natürlich weiterhin diese Einzeltäter haben werden, die sich häufig im Internet radikalisieren, das wird es weiterhin geben und die sind natürlich oftmals recht schwer zu identifizieren. Aber gleichzeitig sehe ich eben auch, und da ist ja ein ganzes Kapitel in dem Buch, was sich dann beschäftigt, dass sich auch wieder größere Netzwerke in Westeuropa tummeln. Das ist genau dieser IS-Ableger, ISPK, Khorasan, der auch schon versucht hat, in Westeuropa Anschläge durchzuführen. Und das wäre dann auch wieder eine größere Bedrohung. Ja, also eine Bedrohung wie Bataclan in Paris 2015, wo wir Netzwerke haben, die durchaus in der Lage sind, relativ komplexe Operationen auch durchzuführen und auch viele, viele Menschen zu töten. Und das muss unbedingt verhindert werden. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit dafür. Aber nicht mehr viel Zeit. Deswegen finde ich, sollte auch dieses Thema Bekämpfung des Dschihadismus wieder eine Priorität werden. Das ist in den letzten Jahren so ein bisschen runtergerutscht, aus verständlichen Gründen, weil es andere Bedrohungen gab. Aber wir sollten uns dessen bewusst sein, dass da was kommt, dass sich da was anbahnt und dass wir uns jetzt so aufstellen sollten, dass uns das nicht auf die Füße fällt.